Willkommen zum PPA Experts Windenergie und der grüne Energiedschungel, dem Podcast, in dem wir die spannenden und dynamischen Entwicklungen im Energiemarkt beleuchten. Mit dabei euer Gastgeber Ronald Rathmacher, der euch wertvolle Einblicke in die Welt der erneuerbaren Energien bieten wird. Ronald ist ein erfahrener Profi mit über 20 Jahren im Energiemarkt. Seit 2004 ist er bei der Greenflex tätig, wo er maßgeblich an Projekten zur CO2-Reduktion gearbeitet hat. Heute leitet er das Projekt Wind for Factory und bringt seine umfassende Expertise in die Welt der erneuerbaren Energien ein. Neben seiner beruflichen Laufbahn ist Ronald privat stark engagiert. Er lebt mit seiner Familie in der Pfalz, ist aktiv in örtlichen Vereinen, unter anderem beim regionalen Klimastammtisch. Seine Leidenschaft für nachhaltige Energie zeigt sich auch in seiner eigenen PV-Anlage und seinem Engagement für eine grüne Zukunft. In diesem Podcast erhaltet ihr wertvolle Einblicke in den Energiemarkt und das Thema wahre Nachhaltigkeit durch Windenergie. Bleibt dran und lasst euch inspirieren von tiefgründigen Einsichten und Ronalds Begeisterung für eine nachhaltige Zukunft.
Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Ronald Rathmacher. Ich vertrete hier das Thema Wind und Windenergie zur Industrie, beziehungsweise das Thema, wie kann sich die Industrie neu aufstellen, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Heute freue ich mich ganz besonders. Mein netter Kollege und Windanlagenbetreiber Wolfgang Ruch ist heute zu Gast bei uns und wird, denke ich mal, ein wenig zu dem Thema beitragen können. Und ich würde einfach mal das Mikrofon rübergeben. Wolfgang, stell du dich einfach mal ganz kurz selbst mal vor, bevor ich einfach wieder zu viel rede.
Ja, vielen Dank, Ronald, für die Einladung. Ja, wie bin ich zur Windenergie gekommen? Wie bin ich zur ERN gekommen, zur Stromvermarktung von Windstrom? Das hat eine relativ lange Vorgeschichte. Ich bin schon relativ früh als Kind infiziert worden mit der Idee, aus Wind Strom herzustellen. Das hat mich schon immer begeistert. Nicht zuletzt, weil mein Vater bereits in 1980 eine kleine Windkraftanlage aufgebaut hat, um Strom zu erzeugen. Damals ging es darum, Heizöl zu ersetzen. Denn da wird sich kaum noch einer dran erinnern, die Älteren vielleicht schon. Ende der 70er Jahre war die zweite Ölkrise. Das Heizöl ist deutlich teurer geworden. Und viele Leute haben sich damals Gedanken gemacht, wie können wir denn an der Stelle auch mal autark werden? Wie können wir es denn schaffen, unabhängig zu werden von dem teuren Heizöl und selber Lösungen zu finden? Und da sind unwahrscheinlich viele Ideen entstanden. Auch die Solarnutzung war damals ganz in den Kinderschuhen. Da wurde warm Wasser gemacht. Heute wird ja Strom hergestellt, aber damals ging es ums warme Wasser. Und ähnliche Bemühungen gab es da. Und wir hatten zu Hause einen landwirtschaftlichen Betrieb und mein Vater hatte die Idee, weil wir schön abseits wohnen, eine kleine Windkraftanlage aufzubauen, die er irgendwo mal kennengelernt hatte. Und so fing das tatsächlich 1980 bei uns schon an, dass diese kleine Anlage, die damals noch aussah wie ein Westernrad, also nicht so ein Dreiflügler, wie wir sie heute kennen, sondern das Ding hatte insgesamt 16 kleine Flügel, und produzierte Strom zwar, aber der konnte nicht eingespeist werden, denn damals war das noch gar nicht möglich. Man konnte nicht ins öffentliche Stromnetz Strom einspeisen, also musste man vor Ort irgendwie eine Lösung finden. Und das war ein ganz einfacher Tauchsieder, der eben für warm Wasser gesorgt hat in der Heizung. Das ist der Anfang gewesen. Und so war ich infiziert mit dem Virus der Windenergie. Das hat mich auch nie wieder losgelassen. Später habe ich dann mal studiert und habe dann Kommilitonen aus Ostfriesland gehabt, die gesagt haben, so Mitte der 90er Jahre, Mensch, wir fangen jetzt an, Windkraftanlagen bei uns in Ostfriesland zu bauen an der Küste. Das macht jetzt Sinn, denn es gibt ja mittlerweile ein Stromeinspeisegesetz. Das heißt, diese Hürde war dann genommen. Man konnte mittlerweile Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Und so habe ich dann eben auch bei uns in Hessen im Mittelgebirge angefangen, die ersten Schritte zu machen, um den ersten eigenen Windpark zu planen. Das war seinerzeit noch nicht so ganz etabliert wie heute. Man musste erstmal für Akzeptanz sorgen. Deswegen habe ich dieses erste Projekt auch mit einer regen Bürgerbeteiligung dann gemacht, habe also Bürger vor Ort gewinnen können, die Interesse hatten an dieser Idee, die für unsere Region damals noch recht neu waren. Und so ging das los, dass ich also selber zum Windparkbetreiber geworden bin. Diese Betreibergesellschaften existieren im Grunde bis heute. Ist auch zwischendurch mal repowered worden. All diese Entwicklungen habe ich also durchlebt. und habe dann aber auch einige Jahre beruflich als Projektentwickler für Windenergie verbracht. Und das war auch eine sehr spannende Zeit. Ich habe also die Genehmigungsverfahren dort begleitet und auch die Errichtung, Planung, Errichtung von Windparks mit begleitet. Und ja, da kam dann so mal eine Idee auf bei einem Projekt, was in der direkten Nachbarschaft zu einem großen Industrieunternehmen geplant war. Mensch, warum kann man denn den Strom nicht direkt bei diesem Industrieunternehmen unterbringen? Wir hatten nämlich Probleme, dort einen geeigneten Netzverknüpfungspunkt zu finden. Und das Industrieunternehmen war daneben, aber wir haben da irgendwie keine Möglichkeit gesehen, da einen Anschluss herzustellen. Aber diese Idee ist dann doch irgendwie hängen geblieben. Und so bin ich irgendwann mal auch zur ERN gekommen, die ja als Contracting-Unternehmen eigentlich genau auf diesem Gebiet unterwegs ist oder bereits unterwegs war. Zwar nicht in Sachen Windenergie, aber mit anderen Erzeugungsanlagen. Und mit der Idee Wind for Factory sind wir ja dann genau in die Richtung gegangen, Windkraftanlagen in irgendeiner Form an Industrieunternehmen anzuschließen. Ja, das ist so mein Werdegang, weswegen wir hier zusammen am Sofa sitzen.
Ja, vielen Dank. Der war ja schon sehr, sehr ausführlich. Und ja, genau, das ist natürlich unsere, ich sag mal, da haben wir uns kennengelernt, du als derjenige, der sich im Windkraftanlagensektor gut auskennt, der die Probleme kennt. Und ich, der im Prinzip schon fast 20 Jahre jetzt bei Industrieunternehmen versuche, die Lösungen zu finden. Wie können wir die Energieversorgung der Industrie sicherstellen? Das war vor 20 Jahren der Punkt sicher und kostengünstig. Wirtschaftlichkeit steht da immer oben drüber, auch heute noch die Wirtschaftlichkeit, aber natürlich nachhaltig. Wie kriegen wir nachhaltigen Strom in die Industrie rein und wie kriegen wir die Strommengen, die die Industrieunternehmen benötigen, in die Industrie rein? Und PV kommt da ganz schnell an seine Grenzen und deswegen war es ja dann, ich sag mal, ein sehr, sehr guter Punkt, wo wir dann zusammen überlegt haben, Mensch, aus diesen Windkraftanlagen kommt genügend Strom raus, der auch gut für die Industrie nutzbar ist und entsprechend dann auch, wie kriegen wir jetzt diese zwei Partner oder wie kriegen wir jetzt diese zwei Elemente zusammen? Und als wir am Anfang uns zusammengesetzt hatten, erinnere ich mich noch, dass wir festgestellt haben, wir leben in Paralleluniversen. Ich wollte jetzt Welt sagen, aber manchmal ist es dann schon fast ein Universum. Wie hast du das von deiner Seite aus gesehen?
Ja, Ronald, das stimmt. Genauso kam einem das vor. Also der eine hatte wenig Ahnung von der Welt des anderen. Für mich war es auch komplett neu, sich mit der Energieversorgung von Industrieunternehmen zu befassen und hatte auch keine Ahnung, wo da vielleicht irgendwo der Schuh drücken könnte. Und umgekehrt ist es ja so, wenn man aus der Windenergiewelt kommt, hat man wirklich viele Themen, um die man sich kümmern kann. Es gibt viele Hürden zu nehmen, bis man mal eine Windkraftanlage genehmigt bekommt und errichtet hat, die Finanzierung auf die Beine stellt, nachher dann den Betrieb sicherstellt. Also Windparkbetreiber, Windkraftanlagenbetreiber haben da natürlich viel um die Ohren. Was aber nie so ganz im Zentrum stand aufgrund der Fördermaßnahmen, war die Stromvermarktung, die wirklich aktive Stromvermarktung des Stroms, den die Windkraftanlagen herstellen. Denn durch das Erneuerbare Energiengesetz sind ja Windkraftanlagen privilegiert in der Einspeisung. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass der Strom einen Abnehmer findet, sondern es wird eigentlich permanent eingespeist. Und die Vergütungshöhe, zumindest in den ersten 20 Betriebsjahren, ist ja garantiert. Man muss zwar über einen Direktvermarkter den Strom irgendwie zur Börse bringen, okay, der erledigt aber dann all diese relativ komplexen Aufgaben für den Windparkbetreiber und ob jetzt dort mehr oder weniger Geld erzielt wird für den Strom, spielt für eine Windkraftanlage, die in der Förderzeit ist, nicht so die große Rolle, denn die Differenz zur Einspeisevergütung, die gesetzlich geregelt ist, wird ja durch die Marktprämie ausgeglichen. Das heißt, der Windparkbetreiber kann zunächst mal einfach produzieren, bekommt sein Geld und hat jetzt nicht so unbedingt als erstes die Erfordernis, auf den Markt zu gehen und sich einen Abnehmer zu suchen. Das ist für Windparkbetreiber tatsächlich eine Unbekannte in vielen Fällen. Und wir sehen aber da doch ein großes Potenzial, gerade erstmal für diejenigen Windkraftanlagenbetreiber, deren Anlagen eben diesen Förderzeitraum dann hinter sich gebracht haben, die aus der Förderung raus sind, die sogenannten Ü20-Anlagen, weil sie älter als 20 Jahre alt sind. Die können natürlich weiterhin über ihren Direktvermarkter zu Spotpreisen vermarkten, aber dann sind sie natürlich den Unbilden des Marktes ausgeliefert und müssen sich den Volatilitäten stellen, die es ja da in ganz extremen Ausmaßen oft gibt. Und hier sehen wir eben die große Chance, genau diese Leute an den Markt ranzubringen und neue Lösungen für sie zu finden, um auch eben individueller und gezielter vermarkten zu können.
Ja, das ist ja ein sehr großer Bogen jetzt schon gewesen. Was jetzt natürlich für mich passiert ist, also wenn ich mich jetzt mal auf die Seite des Industrieunternehmens stelle und jetzt über Wind4Factory einen PPA suche, der mir eine richtige Strommenge für die passende Strommenge für mein Unternehmen bereitstellt. Du hattest jetzt gesagt, es sind dann vorrangig Anlagen, die schon aus der Förderung rausgehen. Das heißt also, es sind Anlagen 20 Jahre plus. Die sind doch quasi schon fast Schrott und laufen vielleicht gar nicht mehr lange. Warum sollte ich mich als Industrieunternehmen an so eine Anlage durchaus binden? Oder gibt es da keine Risiken in dem Sinne?
Also nur weil das Ende des Förderzeitraums erreicht ist, ist eine Windkraftanlage noch lange kein Schrott. Das ist im Grunde so wie bei einem Auto, was ein gewisses Alter erreicht hat. Letztendlich ist es die Frage, wie viel kann und will ich in dieses Auto noch investieren? Wie viel will ich reinstecken, um es am Laufen zu halten? Und da spielt natürlich die Wirtschaftlichkeit eben eine ganz große Rolle. Ich werde also in dem Moment, wo ich weiß, ich kann meinen Strom zu einem vernünftigen Preis über einige Jahre vermarkten, habe damit einen Planungshorizont. Da kann ich natürlich dann auch Entscheidungen treffen, zu sagen, okay, da gibt es eine Komponente, ein Lager oder ähnliches oder eine Rotorblattreparatur, die ist zu machen. Und das macht aber durchaus noch Sinn, weil ich weiß ja, in den nächsten Jahren habe ich eine vernünftige, solide Stromvermarktung. Das heißt, aus Sicht des Industrieunternehmens sollte der sich eigentlich keine Sorgen machen, dass für die Laufzeit seines Liefervertrages aus dieser Windkraftanlage vielleicht ein Totalschaden oder sowas entsteht. Natürlich, es sind technische Anlagen, die unterliegen großen Belastungen. Das ist klar. Die haben dann auch schon einige Stunden auf dem Betriebszähler, ist auch klar. Aber normalerweise ist es solide Technik, die man auch am Laufen halten kann, sodass wir eigentlich zu großer Sicherheit davon ausgehen, dass für die Laufzeit der Verträge auch die angeforderte Strommenge dann bereitgestellt wird. Es muss immer Exit-Szenarien geben, das ist auch klar. Da muss man vielleicht sagen, okay, hier gibt es einen Windpark, der hat wirklich ein nachhaltiges Problem. Dann muss man eben schauen, dass man einen anderen findet, der den Vertrag zu Ende erfüllt, wie auch immer. Da muss man eben die nötige Flexibilität zeigen, das ist klar. Aber im ersten Schritt würde man schon davon ausgehen, dass die Zeit auch sauber absolviert werden kann.
Okay, danke. Also das heißt, die Anlagen sind nach 20 Jahren kein Schrott. Das heißt, sie müssen einmal durchgecheckt werden, sozusagen TÜV, neuer TÜV. Dann sieht man, was es zu reparieren. Dann kalkuliert man über die Wirtschaftlichkeit und über die Verbindlichkeit des Stromabnehmers, der sich ja auch über einen längeren Zeitraum dann bindet und betreibt die Anlage dann. Einfach über den nächsten Zeitraum von 5 Jahren, 10 Jahre ist durchaus drin. Ich sehe ein Nicken, das hört man natürlich nicht, aber ich sehe ein Nicken, das ist natürlich schon auch spannend. Und ganz am Anfang hattest du mal gesagt, du hattest einen Windpark tatsächlich auch repowered. Was ist das für ein Fachbegriff jetzt im Industriebereich? Kennt man eigentlich Repowering nicht so. Man liest es ab und zu mal in der Presse, aber da bin ich jetzt gar nicht so genau, ja, firm drin. Was steht man denn unter Repowering?
Ja, also der deutsche Begriff dazu ist wahrscheinlich Ertüchtigung, wenn man das so benennen möchte. Also in der Windbranche hat sich der Begriff etabliert für Baumaßnahmen, wo neue Windkraftanlagen errichtet werden und im Gegenzug alte Windkraftanlagen auf dem gleichen Standort zurückgebaut werden. Es ist ja so, dass das begrenzende Gut in der Windenergie die Standorte sind. Also es könnten sicherlich noch viel mehr Windkraftanlagen gebaut werden, wenn es denn vernünftige, geeignete Standorte gäbe. So ein Windkraftanlagenstandort muss ja vielen Aspekten genügen. Also es muss vor allem Wind dort blasen, so banal das klingt, aber das ist natürlich wichtig. Man kann eben in Tallagen schlecht Windkraftanlagen bauen, selbst wenn sie immer größer werden. Man muss weit genug entfernt sein von Ortschaften. Man hat naturschutzfachliche Aspekte zu berücksichtigen und noch viele andere Dinge, Denkmalschutz und Landschaftsbild und was alles mit reinspielt. Also es ist ja immer ein ziemlicher Spießrutenlauf, so einen Genehmigungsprozess durchlaufen zu müssen. Und da ist es eben interessant zu sagen, okay, auf Standorten, wo bereits Windkraftanlagen stehen, können wir natürlich das Potenzial dieses Standorts nochmal in ganz anderer Art nutzen, wenn wir diese Altanlagen gegen neue, viel effizientere Anlagen ersetzen. Also in unserem Fall, da kann man auch mal die technische Entwicklung sehen, in unserem Fall ist es so, dass 4 alte Anlagen zurückgebaut wurden und wurden letztendlich auch durch 4 neue ersetzt. Und eine von diesen neuen Windenergieanlagen, Baujahr 2024 dann, im Verhältnis zu einer Anlage aus dem Jahr 1998, leistet tatsächlich 20-mal so viel. Also hat einen 20-fach höheren Stromertrag. Und das auf einer schon etwas größeren Fläche als vorher, aber im Grunde ist es der gleiche Standort, der da genutzt wird. Das heißt, man hat das Potenzial dieses Standorts in einer ganz anderen Form ausgenutzt. Und das macht es eben reizvoll, solche Altanlagen eben zu repowern, auch wenn sie vielleicht aus technischer Sicht durchaus noch einige Jahre vor sich gehabt hätten. Aber das ist natürlich immer eine wirtschaftliche Frage. Dann, wenn sich das als sinnvoll erweist, macht es natürlich Sinn, das zu tun.
Ja, also ich bin ja, also es ist ja Wahnsinn, das 20-fache an Energie, also tatsächlich an Energie, die da pro Jahr produziert wird, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist jetzt mittlerweile natürlich eine ganz andere Anlagengeneration. Und dieser Mehrertrag kommt zum einen durch die deutlich größeren Rotoren, die sogenannte Erntefläche, also die überstrichene Rotorkreisfläche, hat sich eben vervielfacht. Aber was auch ganz wichtig ist, die Nabenhöhe, also die Turmhöhe letztendlich, ist deutlich angestiegen von 60 auf 165 Meter. Das ist also gar nicht mehr zu vergleichen miteinander. Und neben dem höheren Stromertrag hat das aber auch den Effekt, dass einfach der Wind gleichmäßiger abgeerntet wird. Also man hat bei moderneren Anlagen einfach noch eine bessere, wie wir sagen, Lastgangverteilung. Also das heißt, der Strom kommt etwas gleichmäßiger von diesen neueren Anlagen als von den alten. Also es gibt viele Gründe, eben diese Altanlagen zu ersetzen, auch wenn es nicht überall geht. Und das ist ja für uns auch ein Ansatz. Repowering hat eine lange Vorlaufzeit und geht nicht über Nacht, das ist klar. Auch die Errichtungsphase ist relativ lang für diese neuen Anlagen. Es ist schon alles sehr aufwendig. Und deswegen gibt es eben genug auch ältere Anlagen, die eben nicht mehr in der EEG-Förderung sind, die aber trotzdem sehr gut noch eine ganze Zeit laufen können, die vielleicht auch ein Repowering vor Augen haben irgendwann. Aber genau da wollen wir ja eben auch Lösungen finden, für eine vernünftige Stromvermarktung zu sorgen, um da eben auch eine Wirtschaftlichkeit sicherzustellen in dieser Phase.
Das ist ja, okay, also das Repowering, und das dauert, bis das Repowering kommt, das würde bedeuten, also für einen Windkraftanlagenbetreiber kommt so eine Zeit der Unsicherheit nach der 20-jährigen Förderung. Fällt man dann in den Markt oder so? Habe ich das richtig verstanden? Vielleicht kannst du mir das auch gleich nochmal erklären. Also welche Option? Ich habe jetzt 20 Jahre Förderung gehabt. Was passiert danach und welche Option habe ich denn? Und wo sind vielleicht Chancen oder Risiken verborgen? Der deutsche Strommarkt, der ist ja schon auch für alle der gleiche, aber ich glaube für Windkraftanlagenbetreiber durchaus auch eine andere Sicht darauf, vor allen Dingen, wenn man sich vorher nicht befasst hat.
Genau, also die erste Phase von üblicherweise 20 Jahre, gibt es auch nochmal kleine Abweichungen, aber in den allermeisten Fällen sind es eben 20 Jahre Betriebszeit, in denen die Windkraftanlagen eben der EEG-Förderung unterliegen. Die ist relativ sicher. Also da hat im Grunde der Windkraftanlagenbetreiber eine feste Vergütung für seinen Windstrom. Und das ist ja auch sehr gut und wichtig, denn der Wind selber ist ja schon volatil. Der Ertrag ist ja nicht konstant von so einer Windkraftanlage. Das ist eben naturgegeben. Es gibt ja bei den Jahreserträgen durchaus Abweichungen von 15-20% nach oben und unten, weil eben das Windangebot nicht immer gleich ist. Also umso besser ist es, dass eben diese Vergütung einen festen Betrag hat. So, und wie eben schon erwähnt, liefern die Windkraftanlagenbetreiber üblicherweise ihren Strom an die Strombörse. Dort wird es vermarktet zum Spotmarktpreis. In der Vergütungsphase, in der gesetzlichen Vergütungsphase, kriegen sie die Differenz zur zugesicherten Einspeisevergütung eben ausgeglichen über die sogenannte Marktprämie. Dann, wenn sie aus der Vergütungswelt aussteigen, kommt eine neue Zeit auf sie zu, genau wie du sagst. Das ist eine Zeit der Unsicherheit, denn keiner kann genau sagen, wie der Spotmarktpreis sich ab dann entwickeln wird. Gerade in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, dass der deutsche Strommarkt da wirklich zu extremen Ausschlägen in der Lage ist. Also vor etwa 3-4 Jahren war der Spotmarktpreis oft zwischen 2 und 3 Cent pro Kilowattstunde. Und dann seit dem Jahr 21 etwa und insbesondere im Jahr 22 sind die Strompreise ja exorbitant gestiegen. Also bis auf 40, 50 Cent pro Kilowattstunde an Spotmarktpreis. Zwar nicht über sehr lange Phasen, aber immer wieder gab es eben diese deutlichen Ausschläge und mittlerweile hat sich das alles wieder normalisiert. Das lag eben an den extremen politischen externen Effekten, die auf den Strommarkt eingewirkt haben. Jetzt pendelt sich das wieder auf ein niedrigeres Niveau ein, aber auch mit Schwankungen. Und das Problem aus Sicht des Windparkbetreibers ist ja, wie kann ich jetzt wirtschaftlich diesen Betrieb der Anlage, die ja auch nach 20 Jahren immer noch Kosten verursacht, ist klar, es ist eine Maschine, die dreht sich jeden Tag, da gibt es immer was auch zu tun. Wie kann ich da den wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen? Und da ist der Spotmarkt eben doch gefährlich, birgt Risiken, dass es eben mal wieder auch zu einem längeren Preistal kommt und dann können unter Umständen auch die Kosten nicht gedeckt werden. Und genau an der Stelle wollen wir ja dann auch ansetzen.
Ja, wenn ich jetzt gerade aktuell auf die Börse schaue, die Future 25, die Preise, da liege ich ja irgendwo bei zwischen 9 und 10 Cent. Ist das nicht ausreichend für den Betrieb der Windkraftanlage? Ist das die direkte Vergütung oder geht da noch was ab?
Also das ist richtig, der Future-Markt gilt ja für die folgenden Jahre, also man kann einen Kontrakt schließen für das Jahr 25 oder fürs Jahr 26 und so weiter. Und das ist richtig, das Niveau ist jetzt irgendwo in diesem Bereich 9, 10 Cent pro Kilowattstunde. Nun muss man berücksichtigen, dass eine Windkraftanlage natürlich nur dann den Strom liefert, wenn auch Wind geht. Und dann geht der Wind ja nicht nur an der Anlage, die ich habe, sondern an allen Stellen Deutschlands. Oft steigt die Stromproduktion über Windenergie. Das führt dann eben auf der Angebotsseite zu sehr viel Strom, der dem Markt angedient wird und führt dann eben regelmäßig dazu, dass immer dann, wenn viel Wind bläst, der Preis an der Börse runtergeht. Also das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf den Termin, auf das Terminmarktgeschäft, aber auf den Spotmarkt. Der geht natürlich runter an dieser Stelle. Man spricht dann vom sogenannten Windprofil. Das heißt, die durchschnittliche Kilowattstunde, die eine Windkraftanlage in das Stromnetz einspeist, wird niedriger bepreist als der Durchschnitt aller Strommengen, die insgesamt in den Strommarkt reingehen. Das ist auch so ein gewisser Kannibalisierungseffekt, weil eben die Windenergie große Mengen Strom liefern kann, immer dann, wenn der Wind weht. Und bei diesem hohen Angebot, da gehen die Preise eben auch teilweise deutlich runter. Und das muss ich natürlich bei der Bepreisung von Windkraftstrom berücksichtigen. Das heißt, der Strom aus Windkraftanlagen liegt vom Preis her etwa 20% unterhalb dessen, was der Spotmarkt ausweist. Das ist dann nochmal standortabhängig. Und auch anlagenabhängig, so wie ich eben schon gesagt habe, hat man eine große moderne Anlage, die eben auch bei relativ schwachem Wind schon relativ viel Leistung bringt. Dann fällt sie eben nicht so stark runter bei windschwachen Zeiten und hat tendenziell eine etwas höhere Vergütung im Schnitt, ein besseres Windprofil als eine ältere Anlage. Oder auch der Standort ist entscheidend. Es gibt Regionen in Deutschland, die eben wie zum Beispiel ganz im Südwesten oder oben an der dänischen Grenze, die eben auch mal an Zeiten Wind haben, wo im restlichen Land vielleicht noch nicht der Sturm herrscht, aber dort schon. Und es gibt Anlagen, die vielleicht eher in der Mitte Deutschlands sind, die immer dann nur eine hohe Leistung bringen, wenn alle anderen Anlagen auch sehr gut liefern. Die haben dann eher ein etwas schlechteres Windprofil. Das sind die Aufgaben, die wir haben, wenn wir an Windparkbetreiber herantreten, wenn wir sie beraten hinsichtlich ihrer Stromvermarktung, dass wir dann eben auch erstmal rausfinden, wie ist denn von dem konkreten Windpark jetzt genau dieses Windprofil, wie wird denn die Vergütung des Windstroms zu realisieren sein im Vergleich zu dem durchschnittlichen Strompreis an der Börse?
Das ist sehr interessant. Also das heißt, Wir müssen wirklich hier ganz genau drauf gucken, wie sind die Erzeugerprofile der Windkraftanlagen, aber natürlich auch, wie sind die Verbrauchsprofile der Industrieunternehmen, weil oft ist es so, also ich kenne es jetzt aus meiner Erfahrung heraus, Industrieunternehmen, die nicht voll durchgängig 24/7 Vollkondi durchproduzieren, haben einen gewissen Aufschlag gegenüber dem mittleren Börsenpreis. Das kommt einfach über die Mengengewichtung rein beim industriellen Betrieb. Wenn ich einen mittleren Börsenpreis von, nehmen wir mal diese 10 Cent, dann kann es durchaus 10-20% Aufschlag geben, weil ich einfach dann, wenn ich produziere, viele andere Betriebe ja auch produzieren und entsprechend den Strom benötigen und dann entsprechend die Preise nach oben gehen und somit kriege ich einen sogenannten, im industriellen Bereich sagt man, mengengewichteten Strompreis heraus. Und dass dieser Effekt jetzt natürlich bei den Windkraftanlagen auch da ist, bloß ins Umgekehrte läuft, das muss man jetzt übereinander bringen. Und entsprechend ist jetzt ein mittlerer Börsenpreis in dem Sinne, kann eine Orientierung sein, hat aber dann nur im Detail dann mit der Mengengewichtung eine Aussagekraft. Das ist eine sehr, sehr interessante Sache und das ist natürlich die erste Erkenntnis, die man eigentlich, wenn man jetzt auf dem Markt unterwegs ist, finden muss. Und das ist natürlich für mich schön zu sehen, dass jetzt die Windkraftanlagenbetreiber auch diese Erkenntnis sozusagen in diesen Bereich reinkommen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Windkraftanlage, ich habe einen super Standort, meine Förderung ist jetzt vorbei, ich möchte jetzt überlegen, in 5 Jahren vielleicht ein Repowering-Projekt angehen oder in 3 Jahren. Der Genehmigungsprozess geht ja heute politisch motiviert vielleicht sehr schnell, aber gibt es da noch Risiken und wie kann ich vielleicht die Zeit zwischendrin strukturieren oder planbarer machen? Ist da die Industrie ein guter Partner dafür und sozusagen der Stromverkauf dorthin?
Ja, das kann natürlich eine sehr gute Option sein. Das ist ja auch genau das, was wir empfehlen. Denn es ist ja so, dass so ein Ersatz der Altanlagen, ein Repowering, nicht überraschend über Nacht kommt, sondern das ist ja ein längerer Prozess, der erforderlich ist. Und wir wollen an der Stelle mit den Windparkbetreibern ganz offen umgehen. Ja, wir wissen also, dass viele natürlich mit diesem Gedanken spielen, ihren Standort zu optimieren. Das wollen wir auf keinen Fall verhindern, sondern sogar eher fördern und begünstigen. Und deswegen sagen wir, lass uns an der Stelle im Austausch bleiben. Du Windparkbetreiber sagst uns, wenn du irgendwelche Schritte einleitest, die jetzt zum Repowering führen, wie beispielsweise die Genehmigungsbeantragung, dass man weiß, okay, da ist jetzt ein Genehmigungsantrag gestellt worden. Gedanklich kann man dann überlegen, wie lange wird es dann wahrscheinlich dauern, bis die Inbetriebnahme der neuen Anlage und der Rückbau der Altanlagen erfolgt, sodass man sich eben auf beiden Seiten darauf einstellen kann. Und dann muss man eben schauen, in welchem Stadium ist man momentan gerade an der Stelle, wie ist die ideale Laufzeit eines Stromliefervertrages, den man noch einigermaßen sicher bedienen kann. Und wir bieten zum Beispiel 3-Jahresverträge. Das ist oftmals noch eine sehr überschaubare Zeit, wenn man von Repowering spricht und kann eben dafür sorgen, dass eben genau in dieser Phase nach Auslaufen der EEG-Vergütung bis dann zum Ersatz der Anlagen eben genau da über eine Vermarktung in Richtung Industrie sehr gut und wirtschaftlich die Zeit überbrückt werden kann. Unser Angebot ist aber auch nicht begrenzt nur auf Ü20-Anlagen. Wie du weißt, haben wir ja auch Verträge mit neuen Windkraftanlagen geschlossen. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn tatsächlich das Strompreisniveau auf dem Markt höher ist als das, was die Windkraftanlagen garantiert über ihre EEG-Einspeisungen bekommen. Das ist nicht immer der Fall, aber je nachdem, auf welchem Niveau der Einspeisetarif ist von der jeweiligen Windkraftanlage, kann das durchaus auch wieder zum Thema werden.
Ja, also was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wenn ich jetzt für einen Industriebetrieb, mit dem ich ja eine vertrauensvolle Basis habe, der sagt, okay, jetzt ergänz mal mein Bezugsportfolio mit einer Windkraftanlage. Wie komplex ist denn das Thema überhaupt? Jetzt aus Sicht der Industrie sage ich, naja, ich frage mein Stadtwerk an oder so, besorg mir mal eine Windkraftanlage einfach in meinem Vertrag. Ist das so einfach? Im Prinzip alles über Energieversorgungsunternehmen organisiert oder wie funktioniert das?
Also standardmäßig wird es so nicht funktionieren. Also die wenigsten Energieversorgungsunternehmen haben sowas im Portfolio, dass man sagen kann, ich möchte direkt von dem Windpark XY Strom beziehen. Das gibt es in der Form nicht, sondern dort an der Stelle entwickelt sich im Grunde ein Markt, der parallel dazu läuft, zu dem wir ja auch letztendlich gehören und den wir auch forcieren. Das sogenannte PPA-Geschäft, also Power Purchase Agreement oder auf Deutsch gesagt eine Stromliefervereinbarung, die geschlossen wird letztendlich zwischen dem jeweiligen Windparkbetreiber und dem Industrieunternehmen, wobei wir aber dann als Intermediär nochmal dazwischen stehen, einfach um dieses Geschäft zu strukturieren und auch abzuwickeln. Aber mit so einer PPA-Lösung, es ist durchaus möglich, der Markt ermöglicht so etwas ja, dass direkte Lieferbeziehungen bestehen. Auch dann, wenn eben kein direkter Anschluss physisch besteht zwischen der Erzeugung aus dem Windpark und dem Verbrauch im Industrieunternehmen, sondern wenn der Strom letztendlich über das Netz der allgemeinen Versorgung geliefert wird. Aber genau das ermöglicht ja der Strommarkt, über diese Infrastruktur solche Geschäfte zu tätigen.
Ach so, das ist also sozusagen die vertragliche und die Marktmechanismen, wie wenn ich sozusagen, klar, wenn ich jetzt eine PV-Anlage auf mein Firmendach installiere und das physisch anschließe, dann ist der Strom mir, da gibt es ja kein Hin und kein Her zum Thema, was ist denn richtiger Grünstrom. Also du meinst, über diese Vertragskonstellation, die wir ermöglichen, die wir einfädeln, über den PPA, über das öffentliche Netz sozusagen, ist es auch eine 1-zu-1-Beziehung, nur über diesen Transport des öffentlichen Netzes. Ja, was ist natürlich, ja, mehr die Fragestelle, wie finde ich jetzt sozusagen den richtigen Partner? Also Wind for Factory als Projekt, als Produkt gibt es ja her. Gestartet sind wir ja damals auch im Prinzip mit örtlicher Nähe, wo wir damals ein Kabel gezogen haben. Oder halt planen, ein Kabel zu ziehen, Trafostationen umzulegen und entsprechend da natürlich wie eine Freifläche direkt am Werkszaun sozusagen. PV ist ja heute schon fast en vogue, ist ja üblich. Jeder, der die Möglichkeit hat, baut da ein paar Solarplatten hin, das dann auch mit Windkraftanlagen zu realisieren. Was aber jetzt, wenn die Windkraftanlage jetzt weiter weg steht, weil ich einfach mitten in der Stadt zum Beispiel mein Industrieunternehmen habe und nicht ein Kabel legen kann. Wie finde ich jetzt oder wie findet auch Wind for Factory für mich den richtigen Windanlagenbetreiber? Gibt es da sozusagen ein Handelsverzeichnis der Windanlagenbetreiber? Sind die alle gleich strukturiert in einer, ich sage mal, Organisation oder ist das viel, wie im industriellen Bereich, branchenspezifisch, also gibt es dann die Chemiebranche, da gibt es die Kautschukbranche, da gibt es die Automobilbranche. Ist das so organisiert bei der Windkraftanlagebranche oder ist das viel, viel durcheinanderer oder wie auch immer, wie ich? Du weißt, was ich meine.
Ja, also das ist natürlich genau die wichtige Frage. Wie kriegt man die richtigen Partner unter einen Hut? Das ist genau unsere Aufgabe, die wir an der Stelle auch haben. Der Idealfall ist, man erledigt das in der Nachbarschaft. Der eine hat den Windpark, der andere hat ein Industrieunternehmen und die beiden finden eine Einigung und wir helfen dabei. Das kann ja so weit gehen, dass man tatsächlich da auch ein Kabel baut und sich dann wirklich vollkommen loslöst vom allgemeinen Strommarkt. Das bezieht sich auch auf den Preis. Letztendlich können die beiden dann miteinander vereinbaren, was für beide Seiten eben gut passt. Auch dabei sind wir behilflich. Das ist der Idealfall und man muss aber ehrlicherweise sagen, nicht in allzu vielen Fällen realisierbar. Da muss schon sehr viel passen, dass das so klappt. Wenn die Stromlieferung über das Netz der allgemeinen Versorgung läuft, dann muss man natürlich schauen, wo findet man einen Windpark, der einfach von der Leistungsklasse zu dem jeweiligen Industrieunternehmen passt. Denn das wollen wir ja schaffen. Wir wollen ja 1-zu-1 Lieferbeziehungen haben. Wir wollen Partnerschaften begründen, die wir begleiten mit unseren Leistungen, aber die dann letztendlich zwischen Erzeuger und Verbraucher entstehen und aufrechterhalten werden. Letztendlich eine Shake-Hand-Situation, du bist mein Lieferant, du bist mein Abnehmer. Das ist das, was auch eine gewisse Wirksamkeit nach außen hat, dass sich der Stromverbraucher, das Industrieunternehmen aktiv mit dem Strombezug beschäftigt, nicht nur einfach ein grünes Zertifikat sich irgendwo einkauft, sondern wirklich eine Lieferbeziehung begründet, wo er den Strom, den er sich wünscht, bezieht. Und da haben wir auf der Seite der Windparkbetreiber wirklich mit einer ganz heterogenen Gruppe zu tun. Das liegt einfach an der Historie. Oftmals war es so, ganz in den Anfangsjahren, so ähnlich wie bei mir auch, dass Landwirte auf ihren eigenen Flächen, die sie für geeignet hielten, Windkraftanlagen errichtet haben und irgendwie losgelegt haben. Und nach ist aber diese Branche auch gewachsen, hat sich diversifiziert. Es haben sich große Betreibergesellschaften gegründet. Und so haben wir heute also einen bunten Blumenstrauß von Akteuren im Markt, die Windkraftanlagen betreiben. Von Einzelanlagen mit einem Eigentümer bis hin zu ganz großen Aktiengesellschaften mit vielen Windparks als Tochtergesellschaften. Also da ist wirklich alles dabei. Und diese Akteursvielfalt ist ja auch eine positive Sache, denn Vielfalt sorgt letztendlich auch immer für Stabilität. Es ist nicht so wie früher, wenn man mal 30 Jahre zurückdenkt, dass wirklich die Stromerzeugung einigen Monopolisten überlassen wurde, sondern heute gibt es eben ganz viele Erzeuger und Unternehmen und das ist auch sehr gut so. Und so gibt es auch für jeden Topf den passenden Deckel, also für jedes Industrieunternehmen, ob es kleiner oder größer ist, gibt es nach unserer Auffassung, ein gewisser Mindeststromverbrauch ist natürlich erforderlich, das ist klar, aber wenn das gegeben ist, dann gibt es auch für so gut wie jedes Industrieunternehmen einen Windpark, der zur Lieferung passt. Und wir müssen dann natürlich schauen, dass wir genau diese Leute finden. Du hast nach einem Verband gefragt, also bei den Windparkbetreibern ist der Bundesverband Windenergie so der wichtigste und größte Verband, der auch in der Öffentlichkeit und gegenüber der Politik im Grunde das Sprachrohr ist, dieser sehr heterogenen Gruppe. Dort ist man gebündelt, dort organisiert man sich, dort informiert man sich auch. Das ist also für uns auch ein sehr wichtiges Institut, einfach auch um an Windparkbetreiber ranzukommen, das ist ganz klar. Aber ansonsten ist es eben auch oftmals die gezielte Einzelansprache, wenn wir sehen, okay, hier gibt es einen Windpark, den finden wir raus. Der passt gut zu dem Industriekunden, der die Hand gehoben hat und der gesagt hat, ja, ich bin hier mitten in Baden-Württemberg, weit und breit ist keine Windkraftanlage, aber Windstrom würde schon zu uns gut passen, würde zu unserem Unternehmen gut passen, zu unserem Produkt gut passen. Wir würden gern sowas beziehen. Dann machen wir uns auf die Socken und suchen eben nach genau dem geeigneten Partner.
Und wenn ich schon einen Partner habe, kann der Windanlagenbetreiber mir einfach den Strom verkaufen? Funktioniert das? Kriege ich das auf die Kette?
Also er kann uns seinen Strom anbieten und dann geht die Reise eben in die andere Richtung. Dann müssen wir gucken, okay, wir haben hier einen Windpark, der würde gerne an Industrieunternehmen Strom verkaufen, weil er sich einfach für dieses Konzept interessiert, auch der langfristig festen Strompreise. Er hat damit eben eine hohe Planbarkeit, er hat eine gewisse Sicherheit für die Betriebsphase und für den Erhalt seiner Windkraftanlagen, also ganz wichtige Aspekte und sagt, Mensch, das ist doch eine Sache, würde ich gerne machen, meinen Strom irgendwie an die Industrie zu liefern. Dann nehmen wir natürlich gerne diese Anfrage auf und schauen eben auf der anderen Seite, was haben wir denn für Ideen? Dadurch, dass ja die ERN auch viele Kontakte hat zu Industrieunternehmen, auch über unsere Schwestergesellschaft, die TENAG, sehr viele Kontakte hat, haben wir da schon auch einigermaßen großes Portfolio auf Unternehmen zuzugehen und aktiv auch anzubieten. Wir haben hier einen interessanten Windpark, der hat folgende Leistungen im Jahr, würde gut zu eurem Profil passen, da könnte was draus werden. Da müssen wir dann eben genau schauen, wer ist auf der anderen Seite unterwegs.
Ja, aber einfach direkt an ein Industrieunternehmen zu verkaufen, das wird schwierig. Also wir haben da schon sehr viel gesehen und sehr viele Hürden auch genommen über die letzten Jahre, was ja auch schon klassisch bei ganz klassischen Anlagenbau immer wieder der Fall ist. Sei es der Netzbetreiber, sei es irgendwelche Regulierungen. Aber wenn ich jetzt mal sehe, wie die heutige Situation aussieht, ich kenne mich, ich habe mal miteinander geredet, ich habe die Idee und möchte jetzt mal direkt meinen Strom meinem Industriekunden liefern. Geht das so einfach?
Ja, das geht nicht so einfach. Das ist zwar vom Gedanken her irgendwie ganz logisch, dass es so gehen müsste, aber dazu muss man ehrlicherweise sagen, ist der Strommarkt und alle Regulierungen, die damit zusammenhängen, einfach zu komplex. Außerdem ist es auch dann schwierig, wenn der Windpark beispielsweise mehr Strom produziert, als das Industrieunternehmen abnehmen kann. Wenn man Sonntagnachmittag oder Ostermontag oder sowas hat und der Wind bläst, dann muss der Strom ja auch geliefert werden. Wir wollen ja nicht, dass der Windparkbetreiber seine Erzeugung an den Abnehmer anpasst und vielleicht die Anlagen runterregeln muss, weil da jetzt gerade Betriebsferien sind. Das wollen wir ja nicht. Sondern wir wollen ja, dass der Windparkbetreiber das Maximum aus seinen Anlagen rausholt, das, was sie in der Lage sind zu produzieren, auch mitnimmt. Also muss es jemanden geben, der genau dann auch den Strom aufnimmt und eben in solchen Fällen an der Strombörse unterbringt, letztendlich zu Marktpreisen und auch die ganzen Regularien dort mit abwickelt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das kann man auch nicht umgehen, wenn man ein Direktgeschäft hat zwischen Erzeuger und Verbraucher. Sondern diese Regularien müssen ja trotzdem eingehalten werden. Und das geht hin bis zur Stellung einer ordentlichen Rechnung. Auch das ist nicht so ganz banal in dem Bereich. Auch hier braucht es Unterstützung. Also das ist ja das, wo Wind for Factory im Grunde seine Leistung sieht. Wir sind diejenigen, die den Windstrom in die Industrie bringen und die auch wissen, wie es funktioniert. Was muss man alles für Hürden nehmen, um eben genau dieses Lieferszenario so hinzubringen, dass am Ende keine langen Gesichter dabei rauskommen, sondern dass auf beiden Seiten zufriedene Kunden sind.
Das klang ja jetzt wie ein Werbejingle. Sehr gut, wunderbar, vielen Dank für die Blumen. Genau das tun wir. Wir haben uns mit, ich sag mal jetzt, fast allen Problemen, die uns so begegnen können, schon auseinandergesetzt und haben Lösungen dafür erarbeitet. Und das, was ein bisschen schade ist, dass natürlich immer auch Juristen dran verdienen. Weil einfach, wie du sagtest, es wäre ja so einfach, wenn wir hier in Deutschland einfach Strom von einem Erzeuger zu einem Verbraucher transportieren könnten. Wir machen es einfach für die Beteiligten und kümmern uns um den Rest. Ja, also sehr schön, vielen Dank. Also es war ein sehr ausführliches und sehr interessantes Gespräch, mal da einen Einblick zu bekommen. Vielen Dank, dass du bei mir warst in meiner Podcast-Folge. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, jederzeit gerne, Ronald.
Windenergie ist wohl doch nicht Windenergie. Wie fandet ihr die Folge? Wenn sie euch gefallen hat, kommentiert und lasst gerne auch eine 5-Sterne-Rezension da. Das hilft uns, das Wissen über die Windenergie weiterzutragen und unsere Welt damit auch mit grüner Energie zu versorgen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt PPA Experts, raus aus dem grünen Energiedschungel.